Rades redet. Der Podcast zu Ursachen und Folgen islamistischer Radikalisierung. Kaum ein Thema wird in Deutschland so emotional diskutiert wie der Nahostkonflikt. Das hat sich in den letzten Monaten erneut gezeigt. Der Diskurs über den Nahostkonflikt macht Ressentiments gegenüber jüdischen und muslimischen Menschen gleichermaßen sichtbar und erheizt sie an. Wie sich Rechte und Islamisten das zunutze machen, um Polarisierung voranzutreiben, aber auch wie wir Räume für einen offenen Diskurs schaffen, darum dreht sich diese Folge von Rades redet. Wir haben gesprochen mit Professor Gerd Pickel, der Religionssoziologe an der Uni Leipzig ist und Teil des Rades-Netzwerks. Er forscht im Projekt RIRA unter anderem zu Co-Radikalisierung, antimuslimischem Rassismus und Antisemitismus. Außerdem konnten wir Joanna Hassoun gewinnen, die das Gespräch um die Brille der politischen Bildung erweitert. Sie ist Geschäftsführerin von TransAgency e.V. und mit Shai Hoffmann als jüdisch-palästinensisches Duo an Schulen unterwegs, um dort in Austausch über den Nahostkonflikt zu gehen. Zum Einstieg haben wir darüber gesprochen, wie Gerd Pickel und Joanna Hassoun die letzten Monate erlebt haben.
Mein Alltag ist tatsächlich seit dem 7. Oktober total durcheinander. Ich bin unentwegt unterwegs, auch deutschlandweit, in den Schulen, im gesellschaftlichen Kontext, aber auch medial, zu palästinensischen Perspektiven, zu Muslimfeindlichkeit, aber auch zu Antisemitismus. Und wir versuchen da auch mit meinem Kollegen Shai Hoffmann, vor allem jetzt in diesem Trialogen, auf Augenhöhe mit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, zuzuhören und Raum für Gefühle zuzulassen. Und das stellt sich als eine große Herausforderung dar, also nicht die Gefühle zuzulassen, sondern wie viel Andrang, wie viel Bedarf dafür da ist. Und dementsprechend, wir sind nur zwei Personen im Moment noch und dementsprechend hat sich mein Alltag extrem verändert.
Ja, sehr wichtige und sehr spannende Arbeit. Ich freue mich schon darauf, dass wir im Laufe des Gesprächs sicher noch mehr darüber erfahren, was Sie da in den Gesprächen herausfinden mit den Jugendlichen, wie sie die Stimmung da beobachten. Herr Pickel, wenn ich die Frage jetzt mal an Sie weitergebe, vor dem Hintergrund der Ereignisse in Israel und Palästina, welche Fragen bewegen Sie da in der Forschung besonders?
Ja, also wir haben vor, sagen wir mal 2 Jahren tatsächlich so erste Studien gemacht zu Antisemitismus, auch unter Muslimen, was bislang jetzt übersichtlich viel war. Und irgendwie hat sich die Nachfrage massiv erhöht auf einmal. Vor allem, weil es natürlich ein ausgesprochen komplexes Thema ist, weil es, von Fallstricken förmlich umgeben ist. Dass man einerseits aufpassen muss, dass man eben nicht im Bereich sehr, sehr schnell des antimuslimischen Rassismus landet, der ja gerade im Kontext dieser Debatten auch massiv aufgeflammt ist. Gleichzeitig aber natürlich sich auch ein bisschen ehrlich macht darüber, dass wir unter Muslimen in Deutschland natürlich schon teilweise, höhere Werte im Antisemitismus haben. Und die Debatte hat seit dem 7. Oktober sozusagen sich nochmal zugespitzt. Die war schon davor vorhanden, finde ich. Die ist aber natürlich jetzt so richtig hochgegangen und sie ist auf die Straße gegangen. Das würde ich vielleicht sagen, was den Unterschied ausmacht. Hat man das davor schon diskutiert und immer wieder in Diskussionen gehabt, ist es jetzt tatsächlich auf der Straße debattiert worden. Man merkt es, dass es auch jetzt von allen möglichen Seiten instrumentalisiert wird, gerade von rechter Seite ja in einer besonders starken Art und Weise. Die waren zwar schon seit 10 Jahren auf dem Weg, sich über die Abwertung und Ablehnung von Muslimen zu profilieren. Das spielt ihnen aber angeblich in die Karten, was komplett absurd ist, wenn man dann weiterschaut und feststellt, wie stark Antisemitismus eben gerade auch in diesem Rechtmilieu verbreitet ist. Es ist also ein sehr komplexes Thema, in der aber sehr starke Meinungen vorherrschen und häufig vielleicht ein bisschen selten Differenzierung.
Es sind jetzt so etwas mehr als 3 Monate vergangen seit dem 7. Oktober. Der Krieg in Gaza hält an, hat sehr viele Opfer gefordert. Wie blicken Sie darauf, wie sich die Diskurse vielleicht jetzt auch verändert haben?
Also seit dem 7. Oktober haben wir eine starke Polarisierung erlebt auf beiden Seiten. Wir haben sie von der palästinensischen oder muslimischen Seite erlebt. Wir haben es aber auch aus der Mehrheitsgesellschaft und von den Rechten, von den Linken erlebt. Im Grunde genommen alle Spektren, die sich gerne auch in Hass und Hetze wiederfinden, polarisieren sehr gerne, auch bei dieser Thematik. Und was ich grundsätzlich erlebe, und das ist jetzt auch nichts Neues, ist, dass kein Konflikt so sehr polarisiert, beziehungsweise so sehr emotionalisiert wie der Nahostkonflikt. Und was ich als super schwierig empfinde, ist, dass der Diskurs so verschoben ist, dass es dann nur noch um Ideologien geht und dann gibt es nur noch ein Opfer- oder Täter-Narrativ. Für mich persönlich, als Palästinenserin, aber auch als Mensch, der in der politischen Bildung seit Jahren aktiv ist und sich gegen Antisemitismus einsetzt, aber auch gegen Muslimfeindlichkeit, ist es sehr schwer auszuhalten, weil wir immer wieder versuchen, differenzierte Stimmen sichtbar zu machen und auch als differenzierte Stimmen sichtbar zu sein. Und ich finde es super schwierig, dass wir nicht über Palästinenser oder über den Gaza-Krieg auch sprechen können, ohne dass sofort in Anführungsstriche ein Antisemitismusverdacht da ist. Ich weiß, dass es vor allem in Deutschland super schwierig ist, irgendwie da zu differenzieren und auch diese unterschiedlichen Stimmen zu hören. Aber ich frage mich, wie wir das auch zukünftig, jetzt nicht kurzfristig, sondern zukünftig hinbekommen, den Diskurs in eine gute Richtung zu verschieben. Jetzt nicht nur auf den Nahostkonflikt bezogen, weil wir sehen, wir haben auch eine Erstarkung der Rechte. Wir haben eine Erstarkung von radikalen Kräften. Und das ist beunruhigend. Und jetzt ist die Frage, wie wir als politische Bildner, als Forscher, als Gesellschaft dem entgegenwirken. Und im Grunde genommen ist das die Aufgabe von uns allen.
Vielleicht schließe ich da mal ganz kurz an. Also ich finde gerade der Hinweis auf die Differenzierung ist ein ganz wichtiger. Es scheint ja so zu sein, dass man eben nicht differenziert auf Ereignisse mehr schaut und sozusagen sagt, okay, das wird dort falsch gemacht, das wird dort falsch gemacht, das macht man dort richtig und hier müsste man ganz anders mit umgehen, sondern es ist ja meist eine ideologisierte Position fast schon. Entweder ist man quasi auf der Seite der Israelis oder man ist auf der Seite der Palästinenser, aber man ist niemals auf beiden Seiten. Also, und das erschwert den Diskurs dann noch, wenn das natürlich ideologisch noch stärker mit eben Hass und Hetze aufgeladen wird und natürlich auch noch instrumentalisiert wird. Ich bin an einer Universität und wir haben jetzt an Universitäten Debatten, von denen wir nie gedacht haben, dass wir sie hätten. Also hier in Leipzig kann ich es ja deutlich sagen, wir wählen jetzt zum ersten Mal einen Antisemitismusbeauftragten. Auf diesen Gedanken wäre wahrscheinlich sonst nie jemand gekommen. Man könnte sagen, das ist jetzt eine positive Ausrichtung vielleicht, aber gleichwohl zeigt es, wie wenig man sich eben mit dieser Problematik beschäftigt hat, dass Positionen quasi ideologisch zugespitzt sind. Auch an Universitäten, wo man ja eigentlich einen differenzierten Diskurs erwarten würde, wenn man es mal so sagen mag. Wenn ich es vielleicht nicht unbedingt in der AfD-Parteizentrale erwarte, erwarte ich es aber zumindest an dieser Stelle. Und selbst dort tun wir uns unglaublich schwer, diesen differenzierten Diskurs zu führen. Und das ist eines der größten Probleme, das wir, glaube ich, haben, weil es nämlich die Chancen auf Instrumentalisierung massiv erhöht, weil man relativ klar sagen kann, das sind die Bösen, da muss irgendwas dagegen gemacht werden und die anderen sind die Guten. Es sind nie die einen nur die Guten und die anderen nur die Bösen, sondern es ist eigentlich immer differenzierter. Und da muss man eigentlich hinkommen, aber das fällt momentan enorm schwer und es wird einem auch enorm schwer gemacht. Es ist auch für die gesamte Demokratie in Deutschland ein sozusagen ein massives Problem geworden, weil differenzierte Stimmen tatsächlich fast kaum mehr gehört werden oder hinterfragt werden, ja, auf welcher Seite stehst du denn jetzt? Das bringt tatsächlich auch Demokratien teilweise ins Wackeln. Ich sitze hier in Ostdeutschland, wir debattieren das jetzt schon tatsächlich einige Jahre und es spitzt sich immer weiter zu. Und ich glaube, da haben wir ein großes Problem, das wir auch bearbeiten müssen auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
Welche Rolle spielen da die Medien, Frau Hassun?
Ich sehe schon die Verantwortung, auch in der hiesigen Medienlandschaft, darauf zu achten, Differenzierung reinzubringen und diese negativen Schlagzeilen vielleicht zu minimieren. Ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel. Wir waren beim Bundespräsidenten eingeladen. Der Bundespräsident hat 15 Minuten eine sehr ausgewogene und differenzierte Rede gehalten. Und das waren jüdische und muslimische Akteure, die sich engagieren. Und da waren, glaube ich, so um die 30 Pressevertreter, ich bin mir nicht sicher. Und die Schlagzeile fast durchgehend in den Medien war, Bundespräsident ruft arabischstämmige und muslimische Menschen dazu auf, sich von der Hamas zu distanzieren oder sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Er hat das gesagt, aber Er hatte jüdische und muslimische Akteure für ein Gespräch eingeladen. Jüdische und muslimische Akteure, die sich für Dialog einsetzen. Und wie schön wäre es gewesen, auch für den Zusammenhalt, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn die Überschrift gewesen wäre, das sind positive Beispiele, das sind Juden und Muslime, die sich gemeinsam gegen Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit einsetzen. Aber der Spiegel und auch andere Medien haben sich dafür entschieden, diesen einen Satz von dieser 15-minütigen Rede zu benutzen. Und natürlich bin ich dann, als ich rausgegangen, aus dem Gespräch rausgegangen bin, war ich sehr enttäuscht. Eigentlich war ich nicht enttäuscht, ich war wütend, weil ich gedacht habe, das hätte man doch anders machen können. Und das meine ich mit der Verantwortung gegenüber den Medien. Wir können es anders. Die Frage ist, wollen wir es anders machen?
Ja, und welche Dynamiken sind das auch, die das dann erzeugen, dass es eben nicht anders gemacht wird? Jetzt ist es ja so, dass man zurzeit das Gefühl hat, palästinensische Perspektiven werden vielleicht etwas präsenter. Natürlich liegt es auch daran, dass einfach da schon so lange der Krieg tobt und auch die Opferzahlen gestiegen sind. Herr Pickel, sehen Sie da eine Wandlung in dem Diskurs oder verändert sich das eigentlich gar nicht so sehr?
Also man kann schon sagen, dass man anschließt an frühere Debattenlagen. Palästinenser werden quasi den Muslimen zugeordnet und die Muslime insgesamt werden dann sozusagen in dieser Problematisierung gesehen. Man greift quasi auf etwas zurück, ein Narrativ, das man natürlich schon länger strickt. Das ist tatsächlich das Antisemitismus-Narrativ. Da haben ja gerade rechte Parteien sehr, sehr stark daran gearbeitet, auch das zu verbreiten. Und das Problem ist, dass das jetzt natürlich tatsächlich in den Medien sozusagen sichtbare Bilder kriegt. Also man muss es ja so sagen, viele Medien arbeiten mit Bilder und Bilder sind sozusagen ihr zentrales Muster. Wenn ich kein Bild habe, wird es nicht berichtet. Das hat mir mal jemand sehr schön gesagt. Und diese Bilder, die jetzt dazu produziert werden, werden natürlich sozusagen grundsätzlich negativ unterlegt. Damit kommt es genau zu solchen Debatten. Es wird nicht irgendwie hinterfragt. Das ist zum einen natürlich die Medienlogik. Kollege Hafez aus Erfurt hat ja sehr schön mal aufgearbeitet, wie das Bild von Muslimen ist und war. Und er sagte, naja, es sind 70% Negativmeldungen über Muslime, die man lesen konnte und sehen konnte. Dann sind so 15%, die man vielleicht mit guter Freude positiv sehen kann. Das sind meistens so Einzelgespräche, Familiendarstellungen. Und dann so 15%, die man mit bestem Willen neutral vielleicht einordnen kann. Ich glaube, dass man das jetzt in ähnlicher Weise auch wieder sieht. Es wird nur ganz selten mal und wenn dann tatsächlich nicht unbedingt vielleicht zum Primetime sozusagen die Differenzierung eingeführt. Zu Primetime hören Sie sozusagen das Problem. Jetzt will ich nicht sagen, dass es vielleicht nicht da und dort Probleme gibt, aber diese Probleme werden tatsächlich verallgemeinert und sie werden natürlich auch nicht in einen Diskurs gesteckt, dass man tatsächlich als jemand, der Palästinenser ist, sich durchaus negativ über bestimmte Verhaltensweisen Israels äußern kann und dass das durchaus berechtigt und legitim ist, weil es natürlich auch einige Ansatzpunkte dafür gibt. Sagen wir Abschließen von Strom oder sonst etwas, wo auch die UN natürlich sich ja geäußert hat. Das wird quasi als etwas schon angesehen, was sofort in Antisemitismus überzogen wird. Dass es umgekehrt Antisemitismus gibt und dass sich natürlich auch manch muslimischer Verband mal hinterfragen muss, ob er vielleicht unbedingt From the River to the Sea singen muss, das ist eine andere Sache. Aber gleichzeitig haben wir eben auf beiden, wir haben generell nicht die Differenzierung, darauf zu schauen und tatsächlich die Debatte über das Thema und über die Probleme, die da drin sind, zu führen. Meine muslimischen Freunde sagen mir auch immer, bei jedem Terroranschlag wurden sie gefragt, alle Muslime müssen sich jetzt davon distanzieren, von irgendjemand und irgendwen, wer auch immer gerade das war. Wo man sich dann auch fragt, ja okay, ich weiß jetzt gar nicht, von was ich mich noch distanzieren soll und warum und wieso. Gleichzeitig aber natürlich auch tatsächlich das Problem, das grundsätzliche Problem auch irgendwie nicht angeht. Wenn man sagt, wenn ich jetzt zugebe, dass wir Antisemitismus unter Muslimen tatsächlich haben, dass wir da durchaus ein bisschen Probleme haben, worüber wir diskutieren müssten, dass ich dann schon wieder anderen in die Karten spiele. Und das führt dazu, dass die Positionen immer so sind, auf muslimischer Seite sagt man, ich habe keinen Antisemitismus und die anderen sagen alle, natürlich sind die ganz antisemitisch und das, die Wahrheit liegt natürlich irgendwo dazwischen. Aber man kann es von keiner Seite so richtig thematisieren und sagt, naja, es ist ja eigentlich viel differenzierter. Und das ist ein Problem, das wir gerade jetzt im Zusammenhang seit dem 7. Oktober nochmal in verschärfter Form haben und das von Medien nochmal zusätzlich verschärft wird, habe ich das Gefühl.
Wenn wir da jetzt nochmal darauf schauen, auf diesen Rechtfertigungsdruck oder die Forderung, sich zu positionieren,
Die gibt es ja einerseits natürlich an die großen Verbände. Da gab es viele Forderungen, viele Gespräche. Einige haben es gemacht. Einige haben jetzt auch teilweise nochmal Landesverbände sich da nachträglich anders dazu geäußert. Wie wichtig ist es denn da, Herr Pickel, Positionierungen einzufordern? Und wenn ja, von wem?
Also dieses Einfordern von Positionierungen ist per se eine gewisse Unsitte, wenn man es mal so sagen mag. Es soll sich jeder zu allen positionieren. Ganz ehrlich, man kann es ja nicht richtig machen. Ich weiß, auch in Zusammenhängen, wo ich selbst mit tätig bin, da wurde gesagt, du musst ein Statement dazu machen. Erstens, Statements sind sowieso die schlechteste Form des Austausches, weil sie natürlich keinesfalls Differenzierung eigentlich beinhalten. Und das merkte man eigentlich bei jedem Statement, das rauskam, gab es danach sofort Ärger. Weil es ersetzt eben nicht den Diskurs. Es ersetzt nicht den differenzierten Diskurs, den man eigentlich stattdessen führen sollte. Deswegen bin ich auch etwas zurückhaltend, was das angeht. Außerdem, was habe ich denn davon, wenn sich irgendein muslimischer Dachverband sagt, ich distanziere mich jetzt von den Verbrechen, aber ich muss natürlich auch wiederum vorsichtig sein, weil ich möchte andere wieder nicht verprellen. Und dann schaut jeder an, da ist ja doch nicht ganz klar die Differenz. Also das bringt die Sache nicht voran. Vielmehr bringt es das voran, wenn man selber sozusagen in seinen verschiedenen Gruppen mal überlegt, wie habe ich mich denn dazu positioniert, wie viel weiß ich denn dazu, wie differenziert kann ich dessen diskutieren. Das würde viel mehr Sinn machen. Es ist ja nicht so, dass man nicht in den ein oder anderen Verband durchaus überlegen muss, welche Position man hat. Was Antisemitismus angeht, was aber vielleicht auch andere Fragen angeht, aber die tue ich nicht durch Statements lösen. Die löse ich sozusagen, dass ich darüber diskutiere und nachdenke. Und gleichzeitig kann ich diese Frage natürlich an die Clan-Vertreter, die sozusagen das Instrumentalisieren auch mal stellen. Also ich kann an jeden AfD-Räter sofort stellen, ich habe die Zahlen dazu, schau mal in deine Wählerschaft hinein, die ist auch überdurchschnittlich antisemitisch, was macht denn ihr dagegen? Außer zu sagen, dass ihr es nicht seid. Oder ihr habt einzelne Abgeordnete, mal hier nach Baden-Württemberg, die haben dort im Landtag sich ganz klar, und zwar wirklich sehr klar antisemitisch geäußert. Was macht denn ihr dagegen? Könnte man genauso fragen. Da macht komischerweise keiner. Da zeigt sich dann auch nochmal ein Ungleichgewicht, da, wo drin sich natürlich schon auch rassistische Tendenzen nochmal auch niederschlagen. Das muss man schon auch noch dazu sagen.
Ich sehe das total ähnlich. Diese ganzen Statements und die Anfrage oder diesen Druck, sich positionieren zu müssen, wen nützt das? Den Opfern in Deutschland, die auch von Antisemitismus betroffen sind, nützt das nichts. Und auch Menschen, die von Rassismus betroffen sind, nützt das gar nichts. Das Einzige, was uns nutzt, sind Diskurse. Das Einzige, was uns nutzt, ist ernsthafte Debatten, ernsthafte Strukturen, Maßnahmen, um gegen Antisemitismus und Rassismus vorzugehen. Und vor allem, ganz wichtig, beide Phänomene, die antisemitisch und rassistisch sind, nicht gegeneinander auszuspielen. Und das ist gerade das Problem, was sowieso seit Jahren besteht und jetzt noch mal viel deutlicher, dass Antisemitismus gegen Rassismus ausgespielt wird oder umgekehrt. Und dann ist halt die Frage, wer ist das größere Opfer in Anführungsstriche und wer ist der größere Täter? Und also ich kann jetzt nicht für die Verbände sprechen. Ich spreche quasi als Einzelperson oder auch als Vertreterin von meiner Organisation TransAgency e.V., wo wir ganz klar uns gegen jede Form von Diskriminierung positionieren. Mit positionieren meine ich nicht damit, dass wir uns hinstellen und sagen, ich distanziere mich jetzt davon, sondern wir arbeiten aktiv gegen Antisemitismus und gegen Rassismus und jegliche Form von Diskriminierung. Und dementsprechend ist die Frage, wie gehen wir damit um? Also, na, ich muss an die berühmte Rede von Olaf Scholz denken, teilweise berechtigt nach dem 7. Oktober. In Deutschland gibt es keinen Platz für Antisemiten. Und dann sitzen aber Antisemiten im Bundestag, in der Opposition und vielleicht auch in der Koalition. Und dann dachte ich mir, interessant, ich bin total dabei, komplett bei allen. Wir haben keinen Platz für Antisemiten und wir haben keinen Platz für Rassisten. Allerdings haben wir die, wir haben beide. Wir haben Antisemiten unter Muslimen, wir haben Antisemiten unter Rechten, wir haben Antisemiten unter Linken. Unter der gesamten Gesellschaft haben wir Antisemiten und Rassisten. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Phänomenen um? Wie können wir als Gesellschaft, vor allem in einer Gesellschaft, wo Rassismus und Antisemitismus immer mehr erstarkt, wie können wir entgegenwirken? Wie können wir vernünftig Strukturen entwickeln, um Gesellschaft nicht auseinanderdriften zu lassen. Und das sind Sachen, wo ich mich frage, beschäftigen sich auch unsere politische Führung ernsthaft damit? Oder ist das immer nur diese einmal im Jahr, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr so eine Standardrede, die sich dann vom Jahr zu Jahr vielleicht mit einem Wort oder mit einem Satz verändert und ansonsten passiert gar nichts? Und wenn wir nicht aufpassen und ganz klar uns gegen jegliche Form von Diskriminierung entgegenstellen, haben wir verloren. Und wir sind auf dem besten Weg dahin, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu riskieren.
Herr Pickel, was ist Ihre Analyse, welche Radikalisierungsprozesse da eigentlich gerade stattfinden, wie der Konflikt genutzt wird, um seine Ideologie zu stärken?
Also in unserem Projekt, das wir ja haben, das RIRA-Projekt, das heißt ja schön radikaler Islam, radikaler Anti-Islam, was wir darin festgestellt haben, ist tatsächlich, dass es so eine Art Wechselseitigkeit gibt. Man braucht den anderen als Sündenbock. Man braucht sozusagen den Sündenbock, um auf der eigenen Seite zu mobilisieren. Und das Problem, was wir momentan haben, ist, dass man tatsächlich mit, man kann sagen, Antimigrationspositionen, wobei man, wenn man genau hinschaut, sieht, es sind antimuslimische Migrationspositionen, denn es geht nicht um Ukrainer, es geht nicht um andere Gruppen, es geht exakt um diese, dass man mit diesen Positionen tatsächlich relativ stark mobilisieren kann. Das hat die AfD, das haben auch andere rechte Parteien. Ich würde jetzt gar nicht mehr von rechtspopulistisch teilweise reden und kann sagen, eigentlich, Kasmude sagt über die extreme Rechte, ich finde, das passt gut. Und wenn wir eben gerade auch antimuslimische Items abfragen und umfragen, dann kommen wir teilweise zu Werten, die die Hälfte der Bevölkerung betreffen. Das muss man sich eben auch mal klar vor Augen führen. Und dieses Potenzial haben sozusagen rechte Gruppen anerkannt und haben quasi dann Muslime eben als den zentralen Sündenbock ausgemacht. Alles, was schlecht läuft in Deutschland, daran sind die muslimischen Migranten schuld. Und wenn wir die ausgewiesen haben, dann wird wieder alles besser. Wird ja teilweise sogar so in dieser Art und Weise projiziert. Und das Problem ist, dass es verfängt. Das ist eigentlich die größte Schwierigkeit. Und da ist der Punkt, wo wir uns tatsächlich mal auch an die eigene Nase fassen müssen. Wie ist es uns nicht gelungen, das Verständnis von Pluralität, die Anerkennung von Pluralität in der Gesellschaft in dieser Breite zu verankern, dass man so schnell darauf zurückgreift? Umgekehrt ist natürlich das Problem, dass bei einer solchen Positionierung und daraus auch entstehende Diskriminierungen auch auf muslimischer Seite natürlich Abgrenzungsverhalten sichtbar wird. Das wieder von der Gegenseite dann genutzt wird, um zu zeigen, schau mal her, die wollen sich ja gar nicht, Klassiker, die wollen sich gar nicht integrieren und so weiter. Dann die genialen Fragen, ob sie nicht auf die Verfassung schwören können. Da habe ich mal jemand gesagt, hast du das denn gemacht? Man merkt quasi diese Wechselseitigkeit der Debatte in der Polarisierung, die Wechselseitigkeit eben, dass man mit dem Sündenbock-Prinzip sehr gut daran arbeiten kann. Wir schauen gerne auf rechte Parteien oder so etwas. Viel schlimmer finde ich, ich tue Bevölkerungsanalysen machen, viel schlimmer finde ich, dass man sehr, sehr viele Leute findet, die es unterstützen. Das Problem in Sachsen ist ja nicht, dass es eine AfD gibt. Das Problem ist, dass vielleicht 35% diese wählen wollen. Und das muss uns tatsächlich zu denken geben, was die Verbreitung von zum Beispiel antimuslimischen Rassismus angeht, der eben jetzt nicht ganz neu erschienen ist, sondern der schon länger halt unter der Oberfläche gegärt hat. Und wie wenig man tatsächlich eine Offenheit hat oder einen Umgang hat mit Personen aus dem muslimischen Spektrum. Das ist ein Problem, das wir grundsätzlich haben. Und das auch das Problem des Antisemitismus, da kann ich meine Vorrednerin jetzt nur vollständig zustimmen. Wenn man mit jüdischen Personen spricht, die sagen einem relativ klar, wir wissen, wenn ein Anschlag kommt, dann gibt es viele, viele Reden, dann wird vielleicht auch das Polizeiaufgebot verstärkt. Aber in der Grundsätzlichkeit wird dann doch nicht sehr viel getan. Es wird nicht sehr viel getan, dass man zum Beispiel in ganz großen Verschwörungserzählungen, die ja mittlerweile sich ganz locker und weit verbreiten, zum Beispiel sehr, sehr gut genau das verbindet. Also wenn sie jetzt die bekannteste rechte Verschwörungserzählung, der große Austausch verwendet, da werden ja beide Gruppen quasi auch angesprochen. Die Muslime, die sozusagen einen übervölkern auf der einen Seite, das aber orchestriert wird, natürlich Überraschung durch die Juden, in Anführungsstrichen. Da merkt man relativ deutlich, dass es eigentlich vielen Personen nicht darum geht, jetzt hier Kritik an einer Gruppe zu äußern, sondern dass es darum geht, dass es Ablehnung ist und Hass ist, der dahinter steckt. Und wenn wir auch Analysen machen, so stellen wir schon fest, dass es eine durchaus nicht kleine Gruppe gibt, die gleichzeitig antisemitisch sind und die gleichzeitig rassistisch sind. Die haben da überhaupt kein Problem damit, dass sie dann aber offen also sozusagen im Diskurs natürlich sagen, nein, wir sind ja nur deswegen, weil die sind ja so antisemitisch oder auch nicht schlecht, die sind ja auch so sexistisch oder sowas, verwendet, obwohl man selbst im eigenen Laden das nicht sozusagen hinterfragt, dann wird das natürlich dann sozusagen hochgradig problematisch.
Frau Hassun, wie nehmen Sie das in der Schule wahr?
Also in der Schule ist eine ganz andere Situation. Ich bin der vollen Überzeugung und mein Kollege Scheihoffmann ebenfalls, dass wir bei jungen Menschen eine höhere Toleranzgrenze haben dürfen und sollten, damit sie zu Anständigen oder zu Demokraten auch sich entwickeln können. Und sie bekommen von uns auch diesen Raum des Sprechens, in einem Art mutigen Raum, im Braver Space, kontrovers auch über Israel-Palästina zu sprechen oder über Gaza zu sprechen, ohne dass wir sie verurteilen. Und das ist das Wichtigste. Wir verurteilen sie nicht, wir setzen nicht sofort ein Ja-Aber und wir setzen sie nicht sofort einen Antisemitismus-Vorwurf oder einen Rassismus-Vorwurf, sondern wir hören zu, wir ordnen ein, wir reflektieren, wir machen eine Art Faktencheck mit ihnen, um herauszufinden, worum geht's eigentlich? Geht's um welche, was ist die Intention? Und was wir dort erleben, ist eine große, große Verzweiflung, Angst teilweise, Wut, Ohnmacht. Da sind sogar junge Menschen, die Angst haben, ob jetzt der Dritte Weltkrieg ausbricht. Das ist schon sehr heftig. Und wenn wir nicht zuhören, dann werden sie sich an Hetzer wenden, dann werden die sich an die Radikale wenden. Und leider ist Social Media unser aller Endgegner von uns allen. Keiner von uns, egal wie differenziert wir sind, egal wie viel Content wir produzieren, wir kommen nicht hinterher. Wir kommen bei den Hetzern nicht hinterher, wir kommen bei den Radikalen nicht hinterher. Diese jungen Menschen brauchen Raum, wir hören ihnen zu und das, was wir erleben, ist eine große Dankbarkeit. Und wenn da, sagen wir mal, 50 Schüler und Schülerinnen drin sind, die bereit sind zuzuhören und da ist eine Person dabei, die wir nicht erreichen, dann werde ich mich nicht an dieser Person abarbeiten, die wir nicht erreichen, sondern werde mich um die 49 anderen kümmern, die bereit sind zuzuhören. Und das ist auch wichtig, dass wir auch an der Stelle nicht so tun, als würde es keine israelfeindlichen oder antisemitischen Äußerungen kommen. Die kommen. Aber die kommen nicht von der Masse. Und wenn, wie gesagt, diese eine oder zwei Personen dabei sind, die sich nicht erreichen lassen möchten, dann hört quasi unser Instrument des Dialogs auch auf. Und dann müssen die vielleicht über einen anderen Weg, den Radikalisierungsweg, erreicht werden oder einen anderen präventiven Weg. Weil wir wollen ja mit den Menschen ins Gespräch kommen, die bereit sind, zuzuhören und ins Gespräch zu kommen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das in dieser super schwierigen Situation für die Jugendlichen einfach total wichtig und schön ist, wenn sie da einen Raum haben zu sprechen und auch die Grundlage, sowas wie eine offene Diskussionskultur zu schaffen. Ich würde trotzdem gerne nochmal so ein bisschen versuchen, das aufzudröseln. Inwiefern begegnen Sie da dieser Stimmung, die ja dann doch sehr polarisiert uns auch medial vermittelt wird? Sehen Sie das wiedergespiegelt in den Klassen?
Um ehrlich zu sein, gar nicht so sehr. Vereinzelt ja, aber wirklich vereinzelt. Aber von den ganzen, wir haben, glaube ich, über 40 Trialoge bisher durchgeführt, glaube ich. Es könnte auch sein, mehr sein. Vielleicht war das in 3 Klassen oder maximal in 4 Klassen sehr aufgehetzt, aber in allen anderen nicht. Das bedeutet, es spiegelt diese mediale Debatte in keinster Weise. Und trotzdem diese aufgeheizten Debatten, die dann teilweise stattfinden, auch die konnten wir gut aufgreifen. Von den Hunderten von Menschen, mit denen wir jetzt ins Gespräch gekommen sind, ich könnte wahrscheinlich auf maximal 2 Händen das quasi abzählen. Also vielleicht waren es 10 Schüler und Schülerinnen, wo wir den Eindruck hatten, okay, die sind sehr ideologisch geprägt, entweder rechts oder links oder auch islamistisch. Und da haben wir mit unserem dialogischen Ansatz einfach keine Möglichkeit, da anzusetzen. Aber es sind 10 von über 1000 Schüler, die wir vielleicht erreicht haben. Das ist schon ein Unterschied.
wenn Sie da jetzt beispielsweise diesen Reizwörtern begegnen, die ja auch super viel diskutiert werden, also beispielsweise Apartheid oder From the River to the Sea, wie gehen Sie damit um? Wie viel Raum hat das?
Also tatsächlich, ich müsste gerade nachdenken, From the River to the Sea haben wir gar nicht bisher mitbekommen. Was am meisten aufgetaucht ist, ist das Thema Völkermord tatsächlich. Ob Israel einen Völkermord begeht an den Palästinensern. Und das Thema Besatzung und Unterdrückung der Palästinenser. Das waren so die Hauptthemen. Und da ging es um eine antiimperialistische Theorie und dass Israel ein Kolonialstaat war. Und dann hat genau diese Person, Shai, seine Identität abgesprochen, beziehungsweise ein Existenzrecht im Grunde genommen, indem er Israel das Existenzrecht abgesprochen hat. Und im Nachhinein dann mir, weil ich hinterfragt habe, ob seine intellektuellen Diskurse in irgendeiner Art und Weise was bringen. Vor allem, weil dort Israelis und Palästinenser leben. Und sie werden dort weiter leben. Und ob Israel ein Kolonialstaat ist oder nicht, aus seiner Perspektive, wen nützt das etwas? Und daraufhin hat er mir dann meine Identität abgesprochen. Ich würde nichts wissen über die Palästinenser, weil ich ja im Grunde genommen keine echte Palästinenserin bin, weil ich ja im Libanon geboren wurde. War sehr spannend, habe irgendwann die Diskussion beendet, weil ich gedacht habe, ich würde gerne lieber den Menschen, die betroffen sind, den Raum geben. Das war so eine Szene. Ich glaube, das war die einzige Szene oder der einzige Moment, wo ich wirklich an meine Grenzen gekommen bin. Und dann hatten wir eine andere Situation. Da waren, da würde ich schon sagen, islamistisch radikalisiert. Der zweite war so ein bisschen Mitläufer, aber ein junger Mann, der ganz klar auch aus dem Koran rezitiert hat, warum Juden, also nicht aus dem Koran, sondern aus dem Hadith, warum Juden nicht in Palästina gehören. Was total interessant ist, weil wenn man den Koran sich durchliest, steht überall Israel und Kinder Israels. Aber dann denke ich mir, okay, wer hat dir das beigebracht? Hast du es wirklich gelesen? Also weißt du, was da überhaupt drin steht, auch über das Judentum und dass die jüdischen Menschen unsere, im Arabischen sagt man unsere Cousins und Cousinen, also unsere engsten Verbündeten im Grunde genommen. Aber er hat trotzdem aus dieser einen Passage, aus einem Hadith rezitiert. Das heißt, es ist wirklich wichtig, weil dieses Thema, dass es damit geht, übrigens die Hamas auch hausieren. Hadith des Baumes heißt es. Und darauf bezieht sich eigentlich im Grunde genommen die Charta von der Hamas, warum die Juden vernichtet werden müssen. Und da war das ganz eindeutig, da erreichen wir auch gar nichts. Punkt. Da sind auch unsere Grenzen gesetzt, muss man auch sagen. Aber wie gesagt, von den 1.200, 1.400 Schülern, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, um ehrlich zu sein, waren das halt sehr wenige. Und dementsprechend würde ich jetzt nicht pauschalisieren und polarisieren und sagen, alle Muslime sind so.
Ich bin ja an der Universität, das ist quasi dann so ein, sind sie ein Stückchen älter geworden, sagen wir mal. Da merkt man durchaus eine stärkere Beschäftigung damit, die aber manchmal eher oberflächlich ist und eher mit Positionierung dann verbunden wird. Wir hatten eine Debatte unter den Studierenden, die durchaus sehr unterschiedlich positioniert waren, muss man dazu sagen. Und man merkte auch eine gewisse Unsicherheit. Und ich mache es mal an einer Sache fest. Wir haben ja vorhin From the River to the Sea angesprochen. Da fragte dann halt eine Studentin, die war jetzt auf einer pro-palästinensischen Veranstaltung, so unterstützt das und sieht das auch als etwas an, was problematisch ist. Auch die Debatten, über die wir jetzt hatten, wurden damit angesprochen. Und dann wurde das zum Schluss gesungen. Sie fühlte sich irgendwie unwohl jetzt. Sie wusste ja nicht, aber sie wusste nicht, was das jetzt denn genau bedeutet. Wird das einfach so gesungen oder hat das eine Bedeutung? Und das ist manchmal das Problem, dass die Bedeutungen von manchen Sachen, was dahinter steckt, gar nicht so klar ist. Und auch eine andere Frage, die wir häufig bei mir diskutiert haben, was ist denn jetzt zum Beispiel israelbezogener Antisemitismus? Wann ist es denn Antisemitismus und wann ist es denn berechtigte Kritik? Und da ist es ganz wichtig, dass man darüber diskutiert, was ist denn das jetzt, was machst du an der Stelle? Also sei dir dann selber auch gewahr, wenn du das sagst, dann rutschst du in dieses Problem vielleicht hinein. Wenn du das sagst, ist das völlig legitim, dann darf dir aber auch keiner sagen, du bist ein Antisemit. Wenn du einfach ganz klar kritisch dich äußerst über die israelische Regierung, über die Besiedelung der Westbank oder das Abschalten von Strom im Gazastreifen, dann ist das einfach eine sachliche Kritik. Und diese Differenz, aber herauszuwarten, wann das sozusagen überschwappt, ist tatsächlich auch für viele Studierende, die sich selbst mit diesem Thema schon beschäftigen, sehr, sehr wichtig. Und das machen wir, glaube ich, schlicht zu wenig. Es fehlen uns teilweise eben immer noch die Kompetenzen im Bereich Antisemitismus, im Bereich Rassismus. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da tun wir von der Schule bis in die Universitäten einfach schlicht zu wenig, solche Themen überhaupt aufnehmen, solche Themen in den Diskurs bringen und vor allem in einen offenen Diskurs bringen. Wenn Sie im regulären Schulalltag schauen, Platz für solche Diskurse sind ja nicht sehr viele. Wir haben sie vielleicht noch im Religionsunterricht. Dazu brauche ich ausgebildete Religionslehrer, die überhaupt wissen, was Antisemitismus ist. Schon das ist gar nicht so einfach. Oder wir haben sie in einem Unterricht, der sich irgendwie mit Demokratie auseinandersetzt, den es in einigen Bundesländern gar nicht in der Art und Weise gibt. Und dass man dann so kurzfristig sagt, jetzt müssen wir was tun und es darf hier nicht sein, das ist dafür nicht ausreichend. Damit kann man dem nicht begegnen, glaube ich.
Wie machen sich denn gerade Islamistinnen, Islamisten diesen Konflikt zunutze? Was beobachten Sie da?
Erstens ist es so, dass natürlich Antisemitismus tatsächlich unter Muslimen etwas stärker verbreitet ist. Das hat unterschiedliche Gründe. Der eine ist tatsächlich eine religiöse Anbindung, wo, naja, sagen wir mal, religiöse Argumente, wie das immer so ist, selektiv herausgeholt würden. Das begründen sozusagen als Begründungsmuster für antisemitische Positionen. Da sind wir im Christentum ja auch nicht so weit mehr von entfernt. Man hat ja erst im letzten Jahrhundert quasi hier den christlichen Antisemitismus, der auch eine religiöse Begründung hatte, ist man ein bisschen losgeworden. Das ist im Islam tatsächlich noch ein bisschen stärker ausgeprägt. Das Zweite ist tatsächlich, dass man natürlich herkunftsbezogen, wenn ich aus einem Gebiet komme, in dem Antisemitismus sehr stark verbreitet ist, weil Israel der Feind ist, dann nehme ich das in Teilen auch ein wenig mit. Diese beiden Komponenten steigern das und das genau auf diesen Punkt wird zugegriffen von sozusagen islamistischen Akteuren. Sie sehen sozusagen, dass diese Ablehnung, dass diese Argumentation da ist. Sie sehen, dass das jetzt medial belebt wird. Und dann ist das etwas, was man gut nutzen kann, eben um Leute auch zu motivieren. Zum Beispiel zu zeigen, schaut mal her, die hier stehen viel zu sehr hinter den Juden und Jüdinnen. Die werten uns ja noch stärker ab. Da müssen wir das dagegen tun. Man hat also, man könnte es so sagen, wieder einen Sündenbock, den man nutzen kann. Und dieser Sündenbock sind dann die Jüdinnen und sind die Personen, die eben sich quasi für die Jüdinnen engagieren. Und mit denen kann ich meine eigene Gruppe sozusagen mobilisieren. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht manchmal gar nicht so sehr um die anderen, sondern es geht darum, die eigene Gruppe zu mobilisieren, eben darüber zu sagen, da müssen wir doch eigentlich was dagegen machen. Wir müssen unsere Position deutlicher zum Tragen bringen. Wir müssen uns solidarisieren und so. Und in dieser Hinsicht ist das durchaus dann ein gefährliches Muster, weil es eben natürlich dadurch, wenn man es gerade sehr ideologisch hält, die Chance gibt, sich zu radikalisieren. Man bringt die Leute dazu, auf die Straße zu gehen, man bringt die Leute dazu, vielleicht auch Negativerfahrungen dort zu machen und dann bringt man sie dazu zu sagen, naja, das ist ja überhaupt hier dieses ganze System, das unterstützt ja dieses Apartheids- und Kolonialsystem und so weiter. Und darin liegt tatsächlich eine Gefährdung, die auch durchaus ziemlich weit für die Demokratie gefährlich werden kann, weil man eben in so eine Radikalisierung dann auf einmal hineinrutscht.
Wenn sich ein Mensch radikalisiert, heißt das natürlich noch lange nicht, dass er auch Gewalt ausübt. Jetzt haben wir in den Medien immer wieder gehört in den letzten Monaten, dass sich die Gefahr für Anschläge erhöht hat, für islamistische Anschläge. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also es hat sich etwas erhöht. Ich glaube, das kann man nicht ganz leugnen. Man muss das so sehen. Es gibt sozusagen immer zwei Komponenten. Die erste Komponente ist, dass man das Gefühl hat, jetzt hat man eine Unterstützung. Also wenn ich einen Anschlag durchführe, möchte ich quasi dafür auch Anerkennung ernten. Und ich habe jetzt das Gefühl, jetzt könnte ich Anerkennung dafür ernten, weil ich natürlich auch eine Begründung dafür habe. Das ist das Erste. Zweite ist natürlich, solche Situationen eignen sich besonders gut, um das, was man eigentlich selbst verbreiten möchte, die eigene Ideologie, die eigene Überzeugung, sichtbar zu machen. Das ist der Punkt, wo es sich lohnt. Und das Problem und das Risiko ist tatsächlich, wenn es so einen Anschlag gibt, dass man ganz häufig auch Folgeanschläge hat. Das ist ja auch ein sehr typisches Muster, wenn man sagt, das ist der Moment, wo ich das sichtbar machen kann. Wobei vielleicht eine Sache muss man eingrenzen. Es handelt sich auch bei diesen Anschlägen ja immer nur um sehr, sehr, sehr wenige. Man muss es ja immer in Relationen fassen. Wir sind natürlich immer sehr beeindruckt von Anschlägen. Es ist immer sozusagen sehr traurig, es kommen Menschen um, oder es kommen zumindest Sachen zu Schaden und man hat dann immer, da ist was Schlimmes passiert. Und das ist ja richtig. Gleichzeitig, wenn man es genau betrachtet, sind so 3 oder 4 Anschläge eigentlich nur von ganz wenigen Personen durchgeführt. Das bedeutet, die eine Radikalisierung bis hin zu dem Moment, dass du so etwas vollziehst, ist bei ganz wenigen nur vorhanden. Es gibt dann aber davor natürlich auch Radikalisierungsstufen in Positionen, wo ich von Gewalt gegen Sachen mal abgesehen, in denen ich eben Positionen beinhalte, die eben sich dann auch antidemokratisch auswirken können. Also man hat sozusagen so ein Level, aber auch dort trifft es eher weniger Personen. Gleichwohl beginnt es natürlich irgendwann mal bei solchen Debatten.
Gibt es denn eigentlich auch irgendwelche Verbindungen, gerade jetzt hier im deutschen Diskurs, von rechtsradikalen Akteuren, die wiederum aufgreifen, was Islamisten postulieren?
Ja, es gibt so 2 Argumentationslinien. Die eine Linie ist tatsächlich so eine relativ allgemeine, dass man sagt, schaut mal her, diese Islamisten hier, die machen sich immer mehr breit. Und das Problem ist eben, dass man da tatsächlich relativ erfolgreich ist. Man sagt, schau mal her, da gab es die Salafisten, die haben dann so eine Polizei gemacht. Stell dir mal vor, was die hier machen. Dagegen müssen wir vorgehen. Da kann ich mehr Leute als nur Rechtsextreme motivieren, sondern da kann ich tatsächlich relativ weit in die Bevölkerung hinein sozusagen wirksam werden und erfolgreich werden. Das sieht man ja leider auch. Gerade die sozusagen antimuslimische Mobilisierung ist ja eine der erfolgreichsten überhaupt in der extremen Rechten in Europa. Wenn man die Wahl der AfD oder die Wahl anderer rechter Parteien, Front National oder so, erklären möchte und quasi für uns Statistiker die empirische Variable Ablehnung des Islam oder Muslimfeindlichkeit oder Rassismus einschließt, dann ist es immer die stärkste Erklärungsvariable. Man wählt sie, weil sie gegen Muslime und gegen Migration sind.
Vielleicht abschließend nochmal, befinden wir uns da jetzt gerade in einer Radikalisierungsspirale und wie halten wir die auf?
Ja, also das Risiko, dass wir tatsächlich in eine Radikalisierungsspirale hineinkommen, ist gegeben, würde ich mal so sagen. Gerade diese Polarisierung verstärkt natürlich die Möglichkeit einer solchen Spirale, dass man sich steigert in seiner Radikalität. Wir merken das ja auch im Zuwachs der Proteste, die vielleicht erstmal legitim sind, die aber sehr, sehr schnell dann auch manchmal von rechter Seite gekapert werden oder umgesetzt werden und die dann eben teilweise auch weiterführen können. Was kann man dagegen tun? Naja, sagen wir mal so, man kann natürlich Präventionsarbeit leisten. Das haben wir auch gerade ja gehört. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Man kann aber natürlich auch überlegen, ob man nicht sozusagen schon an der Quelle des Übels ein wenig ansetzt, dass man Debatten vielleicht in ihrer Schärfe auch etwas, wie kann man das so sagen, abmildert. Oder dass man auch vielleicht Politikern den Rat gibt, nicht auf jedes Pferd aufzuspringen, um einfach nur Wählerstimmen für sich zu generieren, sondern auch deutlich zu machen, dass eben in einem pluralen Land manche Sachen auch ertragen werden müssen und man aber eben vor allem auch über Sachen diskutieren sollte. Da sind durchaus auch die Medien, darüber haben wir ja schon geredet, gefragt. Da sind aber natürlich auch jegliche Form von öffentlichen Debatten und auch Politiker gefragt, die viel zu schnell manchmal diese Themen aufnehmen, weil sie denken, dass sie irgendwelche Wählerschaft gewinnen können. Was, das kann ich übrigens als alter Wahlforscher sagen, nicht gelingt. Also das ist, man wählt immer das Original bei solchen Debatten. Muss ich eher davon abgrenzen, das ist sehr viel sinnvoller. Momentan hat man so ein bisschen das Risiko, dass sehr, sehr schnell da in eine Verschärfung dieser Debatte hineingegangen wird. Man positioniert sich man spitzt es zu und das hilft nicht.
Und zusätzlich dazu, wenn ich das noch so anfügen darf, wird immer da gekürzt, wo wir am meisten die Unterstützung brauchen, in Präventionsprojekten, in Bildungsprojekten. Und diese Gefahr haben wir ja jetzt auch die ganze Zeit gehabt. Da wurde so viel gekürzt. Und jetzt gerade ad hoc, ich habe gestern erst eine Ausschreibung gesehen, ad hoc findet eine Ausschreibung statt, weil wir jetzt unbedingt Antisemitismus bekämpfen müssen. So, ne? In 2 Jahren ist es wieder vergessen und dann wird wieder gekürzt. Und ich habe gestern noch mit Mitarbeiterin von einer großen geflüchteten Unterkunft gesprochen. Und die haben mir auch mitgeteilt, die haben so viele Kürzungen, dass die Geflüchteten jetzt dort einfach nur rumhocken, keine Perspektive haben, kein Deutsch lernen können, keine Aktivitäten haben können, Also sie suchen verzweifelt nach Angeboten, um auch dieses Thema Israel, Antisemitismus, Nahost, wie auch immer, zu behandeln, aber sie haben keine Mittel. Diese Kürzungen sind ungesund und die sind auch nicht nachhaltig.
Darf ich vielleicht kurz ergänzen? Wir wissen schon aus der Arbeit gegen Rechtsextremismus seit Jahrzehnten, im Endeffekt ist es immer so ein klein gehackter Förderkatalog. Es gibt dann so 3 Jahre, jetzt müssen wir was tun. Dann muss sich erst die neue Regierung wieder überlegen, was müssen wir. Die müssen dagegen was tun. Das ist aber dann 2 Jahre später schon wieder. Jetzt ist es gerade in Bereichen, also wenn wir in so kritische Bereiche kommen, wo wir tatsächlich mit Personen, die schon etwas weiter sind in der Überzeugung, sei es islamistisch als rechtsextremistisch, so, dass man da eigentlich eher eine kontinuierliche, längere Arbeit braucht, um sozusagen da in den Diskurs zu kommen. Ich habe da immer das Beispiel vor Augen, was mir mal ein Sozialarbeiter gesagt hat. Er hat um den Zugang, das ist im Osten ja tatsächlich in einigen Gebieten, kann man da gut ausmachen, da gab es eine Kneipe, wo sehr viele Rechtsextreme sich immer getroffen haben. Da hat er gesagt, okay, da hat er in der Nähe noch was aufgemacht, ein Café und so, das wurde dann auch besucht. Er hat dann langsam sozusagen das Vertrauen der Leute gewonnen und ist überhaupt ins Gespräch gekommen. Dafür hat er ungefähr 2 bis 2,5 Jahre gebraucht. Das Problem jetzt, es ist natürlich schon relativ klar, was jetzt kommt, nach 3,5 Jahren war das Projekt zu Ende. In dem Moment, wo er quasi den Zugang gefunden hat, überhaupt in die Diskurse zu kommen, war das Projekt vorbei. Und das ist tatsächlich eine Förderperspektive, mit der man eben nicht prodemokratisch sozusagen weiterkommt. Man kommt nicht gegen eben gerade diese sehr kontinuierliche Beschallung aus dem Rechtsextremen, auch aus dem islamistischen Raum dagegen an. Damit kann man eigentlich nicht agieren. Da müsste man tatsächlich schon mal doch drüber nachdenken, wie man das kontinuierlicher gestaltet, wie man die Möglichkeit auch schafft, eben diese Programme weiterzuführen. Und man hat manchmal fast das Gefühl, es wird so als Deckmäntelchen jetzt beim Antisemitismus natürlich so auf die Schnelle machen wir jetzt mal wieder was. Da weiß man schon, wie erfolgreich das ist, vor allem wenn man dann sieht, manchmal schaut man sich Antisemitismusprojekte an und sagt sich, okay, den habe ich da noch nie gesehen. Und das eigentlich ist das aber auch schon mal gemacht worden, könnte man einfach jetzt weiterführen. Das ist, sagen wir, nicht unbedingt an allen Stellen hilfreich. Klar, es gibt bestimmte Sätze der Förderung. Wir haben das auch im Forschungsbereich. Auch bei diesen könnte man sagen, okay, wenn man mal 8 Jahre ordentlich mit den Leuten, die dazu forschen würden, zusammen forschen würde, würde man ganz andere Vorschläge entfalten, als dass wir 7-mal nacheinander dieselben in 3 Jahren ausarbeiten.
Langfristige Projekte, kontinuierliche finanzielle Unterstützung und viel Raum für Dialog. Diese Empfehlung nehmen wir mit als dringend notwendigen Ansatz, um Polarisierung entgegenzutreten. Ganz herzlichen Dank an Gerd Pickel und Joanna Hassoun, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch genommen haben, und vielen Dank an alle, die zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über ein Abonnement. Hier war zwar nur meine Stimme zu hören, diese Folge ist aber entstanden in enger Zusammenarbeit mit Shaima Abdella und Lars Wiegold vom Rades Redaktionsteam. Wir sagen Tschüss und auf bald! Rades redet. Der Podcast zu Ursachen und Folgen islamistischer Radikalisierung.